Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu einer üppigen Fazitausgabe. Es geht noch einmal zu den Sommerfestivals in Südfrankreich neben Aix-en-Provence heute auch nach Avignon, wo die Festspiele mit zwei Stücken von Theatermacherinnen aus den Pariser Vorstädten eröffnet wurden. Wie es dazu kam, dass Bauarbeiter in München plötzlich Reste der 1938 zerstörten Münchner Hauptsynagoge aus der Isar baggerten, erfahren wir von Bernhard Purin, dem Direktor des Jüdischen Museums in München. Und wir gehen gedanklich zusammen mit Thomas Oberender, dem früheren Leiter der Berliner Festspiele, durch die Wolf-Biermann-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum. Heute Abend wurde sie feierlich eröffnet. Wolf Biermann ist der wohl bekannteste deutsch-deutsche Liedermacher und Poet, inzwischen 86 Jahre alt, mit reichem, auch schillerndem Leben, Publikationsverbot in der DDR, Entzug der Staatsbürgerschaft mit weitreichenden Folgen auch für die DDR. Ihm widmet das Deutsche Historische Museum in Berlin nun eine Ausstellung, bestückt unter anderem auch mit vielen Exponaten aus Biermanns Vorlass. Ansonsten aber, sagt Wolf Biermann, gab es da keine Einflussnahme seinerseits.
Ich hatte wirklich keinen Schimmer, eine Ahnung, wie diese Ausstellung sein wird, denn ich habe mich an dieser Ausstellung intensiv beteiligt, indem ich mich nicht beteiligt habe. Ich habe die Leute, die diese Ausstellung gemacht haben, nicht gequält, belästigt, gestört durch meine Vorschläge oder Wünsche oder dergleichen, sondern ich nehme es wirklich wie das Wetter und freue mich, wenn alles gut gegangen ist. Und das habe ich mir angeschaut. Neugierig natürlich.
Zur feierlichen Eröffnung heute Abend ließ sich Wolf Biermann den Auftritt dann aber doch nicht nehmen. Es saßen neben Claudia Roth und Norbert Lammert auch Angela Merkel im vollbesetzten Foyer des DHM. Für uns hat sich der Autor und Kurator Thomas Oberender die Biermann-Ausstellung vorab schon angeschaut, gestern. Und er ist jetzt live am Telefon. Guten Abend, Herr Oberender.
Hallo, Frau Schwarz.
Wie nähert sich denn diese Ausstellung dem Leben von Wolf Biermann, das ja gar nicht in der DDR beginnt, sondern 1936 in Hamburg? Ist das eine chronologische Erzählung?
Ja, es ist im Grunde wie ein großes, entfaltetes Sachbuch über Wolf Biermann. Die sehr interessante Kuratorin Monika Boll, auch Philosophin, hat im Grunde eine Ausstellung gemacht wie über einen Toten und das macht ihn sehr lebendig. Also das heißt, wir gehen im Grunde von seiner Geburt 36 in Hamburg die verschiedenen Stationen seines Lebens. Die Ausstellung hat 8 Stationen. Es gibt einen Prolog, der Herkunft väterlicherseits gewidmet ist, die, glaube ich, für seinen Lebensweg sehr wichtig war. Sein Vater Dagobert Biermann ist 1943 in Auschwitz ermordet worden, als Jude, als Kommunist, als Widerstandskämpfer. Und es führte auch dann quasi, glaube ich, sehr direkt durch diese Erfahrung zur Übersiedlung des damals 16-jährigen, also wirklich sehr jungen Wolf Biermanns in die DDR. Und dieser Spur, die ab da beginnt, folgt die Ausstellung sehr genau in verschiedenen Kabinetten und ist eine unglaublich exponatreiche Ausstellung. 280 Objekte auf relativ kleinem Raum, ist aber nicht überfüllt. Es ist alles sehr übersichtlich, anschaulich. Und man kommt wirklich dem Leben Biermanns sehr nahe, aber eben auch der deutsch-deutschen Geschichte. Mhm.
Welche Haltung nimmt denn die Ausstellung zum Kommunismus ein, an den Wolf Biermann ja wirklich geglaubt hat? Also er ist freiwillig in die DDR gegangen und er musste sie ja dann unfreiwillig verlassen.
Ja, also Wolf Biermann ist ja nicht der Einzige, der entgegen der großen Ausreisewelle vor dem Mauerbau aus dem Osten in den Westen, sind ja doch auch sehr viele Menschen aus dem Westen in die DDR gegangen, in der Hoffnung, dort in ein Land zu kommen, das andere Konsequenzen aus der Geschichte des Faschismus zieht. Die DDR hat sich versucht, am Anfang als einen Kulturstaat zu definieren. Das beschreibt die Ausstellung sehr genau. Und ich glaube auch, dass bei Biermann natürlich Kommunismus fernab vom sowjetischen Modell tatsächlich die Hoffnung auf einen Neubeginn war. Kommunismus ist ein Begriff, den sehr viele Leute sehr unterschiedlich verstanden haben in dieser Zeit, also im Unterschied zu diesem SED-Regime. Und im Grunde ist die Ausstellung natürlich auch eine Geschichte der Enttäuschung von diesem Staatsmodell des Sozialismus, das mit Kommunismus wenig zu tun hatte. Und sozusagen Biermann ist selber eines der Kinder, die die Revolution gefressen hat, wenn man das so sagen möchte. Und die Geschichte wird sehr, sehr detailliert beschrieben in der Ausstellung.
Sie, Herr Oberender, sind 1966 in Jena geboren. Konnten Sie oder können Sie das, was da in dieser Ausstellung gezeigt wird, mit Ihrem eigenen Erleben in Einklang bringen? Und ich frage noch dazu, ob es Überraschungen gab dessen, was Sie gesehen haben.
Also die Ausstellung ist voller Überraschungen. Man ist wirklich völlig verblüfft von erstens natürlich auch dem Riesenschatz, den ein Haus wie das Deutsche Historische Museum im eigenen Sammlungsbestand hat. Aber auch das Archiv von Wolf Biermann und seiner Frau Pamela ist natürlich da sehr großzügig genutzt worden. Der Vorlass in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Da kommen so viele Objekte, die man so eigentlich noch nie gesehen hat, zusammen. Das ist durchgehend überraschend, auch durch die Medienzeugnisse. Es ist eine sehr nahbare Ausstellung, also ähnlich wie Biermann selbst ja kein komplizierter Lyriker ist, wo man dreimal sich fragen muss, was er wohl meint, ist auch die Ausstellung eigentlich sehr klar. Sie ist sozusagen keine Huldigung im beschönigenden Sinne an Biermann, sondern sie kontextualisiert all die Objekte, aber auch den Lebensweg Biermanns, gibt auch Kritikerstimmen zu seinem künstlerischen Werk zu hören. Aber sie streift natürlich auch viele meiner biografischen Erinnerungen an Biermann. Ich war 10 Jahre, als dieses Konzert in Köln stattfand. Das war für uns in der DDR eine Art Volksheld, es war jemand mit großer Courage, es war jemand, der eigentlich durch seine Aussperrung aus der DDR die DDR aufgebrochen hat. Also ab dann wurden Unterschriftensammlungen und öffentlicher Protest wahrnehmbar, der bis dahin eigentlich immer völlig unterdrückt blieb und keine öffentliche Resonanz fand. Aber mit Biermanns Ausschluss aus der DDR passierte dann in der DDR sehr viel, was im Grunde dann auch, glaube ich, zur Öffnung der Mauer am Ende führte und zu diesem Entstehen einer zivilgesellschaftlichen Protestbewegung, die vehementer wurde. Und also insofern ist der Lebensweg und die Lebenskraft Biermanns schon auch ein Katalysator für deutsch-deutsche Geschichte.
Das sagt der Autor und Kurator Thomas Oberender. Er war für Fazit in der Wolf-Biermann-Ausstellung, die bis zum 14. Januar im Deutschen Historischen Museum zu sehen ist. Herr Oberender, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Die Hauptsynagoge in München war ein Prachtbau der Stadt, bis die Nazis sie abreißen ließen vor 85 Jahren, noch vor dem Pogrom im Juni 1938. Was mit dem Schutt des riesigen Gebäudes passierte, blieb immer unklar. Doch jetzt haben Bauarbeiter bei Sanierungsarbeiten an einem Wehr der Isar Überreste gefunden, unter anderem eine Gesetzestafel aus Stein. Der Fund ist eine Sensation und er offenbart auch einmal mehr, ja, so eine Ignoranz im Umgang mit der jüdischen Geschichte und dem Holocaust im Nachkriegsdeutschland. Mit Bernhard Purin, dem Direktor des Jüdischen Museums in München, sprach ich vor der Sendung über diese lange verschollenen Reste der Synagoge. Hallo und guten Abend erstmal.
Guten Abend nach Berlin.
Herr Purin, kam das denn jetzt völlig überraschend, dass die Arbeiter beim Baggern an der Isar auf diese Reste der Synagoge gestoßen sind?
Ja, das war völlig überraschend. Das war genau eine Woche, letzten Mittwoch, sind die auf Steine zuerst gestoßen, die Ornamente trugen. Da sind sie dann schon neugierig geworden und haben angefangen mit einem Bagger, die aus dem Stück unterhalb der Wehr herauszuholen. Und dann ist in der Folge auch die von Ihnen schon erwähnte Gebotstafel mit den 10 Geboten auf Hebräisch, die in Synagogen immer an der Ostwand hängt, zutage getreten.
Und da war klar, das ist jetzt irgendetwas Wichtiges.
Ja, und es war toll, das passiert nicht immer, dass, wenn bei so Baustellen archäologische Funde gemacht werden, dass das offengelegt wird, sondern dass da manche Firmen dazu neigen, schnell wieder zuzuschütten. Also die Münchner Stadtwerke, die da Bauträger sind, haben dann selber schon recherchiert und sind dann übers Internet irgendwie draufgekommen, dass die gleiche Baufirma, die 1938 mit dem Abriss der Synagoge beauftragt wurde, 1956, 57 Reparaturarbeiten an dieser Wehr durchgeführt hat.
Oh, wow.
Mhm. Ja, und da war dann der Verdacht natürlich da, dass da ein Zusammenhang besteht. Und wir sind jetzt ganz am Anfang unserer Recherchen, aber nicht allzu weit, 2-3 Kilometer entfernt von dieser Baustelle und dieser Wehr, war früher das Baulager von dieser Baufirma. Und dort war Bauschutt aus dem Zweiten Weltkrieg, also Bombenschutt, eingelagert und, wie wir jetzt vermuten, wohl auch Teile der Hauptsynagoge.
Ja.
Die Baufirma, die es heute noch gibt, Leonhard Moll, die war einerseits ein großer Profiteur vom Zweiten Weltkrieg. Die haben das Haus der Kunst in München gebaut zum Beispiel oder haben in Landsberg am Lech Bunker gebaut, wo Zwangsarbeiter und Dachauer, KZ-Häftlinge, Messerschmitt-Flugzeuge montieren haben müssen. Solche Dinge, die waren sowohl bis 45, also danach, sehr gut im Geschäft.
Herr Porin, wie viel Schutt wurde denn da jetzt geborgen?
Also das Landesamt für Denkmalpflege schätzt, dass es ca. 150 Tonnen sind.
Das ist jetzt nicht so wenig, ne?
Nee. Und es kann sein, es ist ein Teil an der Wehr, wo man jetzt aus bautechnischen Gründen, weil die Pelotons für die Bagger machen müssen, nicht hinkommt. Und es kann sein, dass man nächste oder übernächste Woche, wenn sie sich dorthin vorgearbeitet haben, nochmal was findet.
Und was passiert jetzt damit?
Das kommt jetzt auf ein anderes Gelände der Stadtwerke, wo es gelagert wird und so gelagert wird, dass man damit arbeiten kann. Und dann wird das Landesamt für Denkmalpflege die Teile untersuchen. Und wir haben das große Glück, dass es sehr viele Foto-Außen- und Innenaufnahmen von der Münchner Hauptsynagoge gibt, wo es eigentlich möglich sein müsste, bei vielen Teilen herauszufinden, wo die am Bau waren. Das sind schwere Teile, da sind Stücke dabei, die 300-400 Kilo wiegen. Die kann ein Forscher nicht einfach umdrehen, wenn er die Unterseite sehen will.
Dass dieser Schutt 1956 in die Isar gekippt wurde, also 18 Jahre nach der Zerstörung und 11 Jahre nach Kriegsende, das wirft, Herr Porin, doch auch ein Licht darauf, wie man mit den dunklen Seiten der Stadtgeschichte umgegangen ist. Wie würden Sie das denn nennen? Also ist das einfach eine Form von Verdrängung oder auch Unbekümmertheit?
Ja, München gehört schon zu den Städten, die sich lang ihre Rolle im Nationalsozialismus nicht gestellt haben. Also es hat bis 2007 gedauert, bis ein jüdisches Museum eröffnet werden konnte und es hat bis 2015 gedauert, bis das NS-Dokumentationszentrum hier in München errichtet wurde. Und davor war lange Zeit überhaupt keine Beschäftigung. Das ist wohl mit die Ursache, dass da ein Klima war, wo das ermöglicht hat. In anderen Städten, zum Beispiel in Nürnberg, hat die Beschäftigung mit der Rolle der Stadt im Nationalsozialismus wesentlich früher, schon in den 60er Jahren begonnen und in München eigentlich erst so in den 90er Jahren.
Und Sie haben gesagt, diese Firma Moll, die existiert immer noch. Die müsste natürlich jetzt, steht sie ja auch in der Öffentlichkeit, sicher sich darum kümmern, was da in der eigenen Firmengeschichte passiert ist, oder?
Eigentlich schon, aber die Firmengeschichte von Moll ist noch nicht so richtig aufgearbeitet. Es gibt zu Firmenjubiläen eigene Festschriften, die natürlich diese Thematik nicht behandeln. Und man müsste eigentlich viel genauer die Rolle untersuchen. Und vielleicht entsteht jetzt durch diesen Fund auch ein begleitendes Forschungsprojekt.
Was bedeutet für Sie jetzt dieser Fund? Ist das eine große Freude oder ist es auch eine Belastung?
Beides eigentlich. Also diese Synagogentrümmer stehen ja für zwei Dinge. Zum einen für die Geschichte der Münchner jüdischen Gemeinde vor der Shoah, vor dem Holocaust, wo 1887 eine ganz große repräsentative Synagoge errichtet wird, an einem ganz zentralen Platz in der Stadt, die weithin sichtbar ist. Es gibt so eines der beliebtesten Vorkriegs-Ansichtskartenmotive von München, ist der Blick vom Lenbachplatz übers Künstlerhaus und die Synagoge zu den Türmen der Frauenkirche. Es gab es massenhaft gemalt und fotografiert und so weiter. Also die war wirklich sehr prominent und steht eben auch für die bürgerliche Gleichstellung der Juden in München und das Selbstbewusstsein, das aber dann spätestens 1933er jähes Ende gefunden hat. Und der zweite Aspekt ist eben, dass diese Steintrümmer auch für die Zerstörung jüdischen Lebens in München und Deutschland stehen.
Bernhard Porin, Direktor des Jüdischen Museums in München, über die jetzt entdeckten Reste der im Nationalsozialismus abgerissenen Hauptsynagoge in München. Danke Ihnen, Herr Porin, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Filme der Woche hier bei Fazit. Unter anderem startet morgen Alma und Oskar in den Kinos, in dem es um die unkonventionelle Liebe zwischen Alma Mahler und Oskar Kokoschka geht. Genau jene Alma Mahler, die erst mit Gustav Mahler, dann mit Walter Gropius, dann mit Franz Werfel verheiratet war, aber eben auch eine längere Affäre mit Kokoschka hatte. Alma und Oskar, darüber sprechen wir gleich. Jetzt aber erstmal Anke Lewicke, Die Purpursegel, ein Film von Pietro Marcello nach einer Romanvorlage, die 100 Jahre alt ist. Um was geht es da?
Ja, der Film spielt eben kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Schauplatz ist die nordfranzösische Picardie, also ziemlich flaches Land. Und wir lernen Raphael kennen. Er kehrt aus dem Krieg zurück, geht in sein Dorf und er erfährt, dass er eine kleine Tochter hat namens Juliette, dass seine Frau aber gestorben ist. Und zwar keines natürlichen Todes. Und es gibt da Gerüchte, die nicht schön sind. Auf alle Fälle ist er wie ein Ausgestoßener. Und er kriegt dann aber angeboten von Adeline, die auch ausgestoßen ist, eine resolute Frau. Sie hat einfach ihren Mann vor die Tür gesetzt. Das ging natürlich damals nicht. Die nimmt ihn auf und bei ihr wohnt auch noch ein marokkanischer Schmied mit Tochter und Frau. Und das ist dann so eine Patchwork-Familie, mit denen geht es richtig gut miteinander.
Vor
100
Jahren.
Vor 100 Jahren, ja. Und natürlich geht es auch ums Überleben, also nach dem Ersten Weltkrieg natürlich auch Hungersnöte, Jobs und so. Das ist alles auch miterzählt und wir sehen eben dann, wie Juliette heranwächst. Sie lernt auch musizieren, sie wird eine sehr selbstbestimmte Frau und eines Tages trifft sie dann im Wald eine ältere, mysteriöse Frau und die sagt ihr, eines Tages wirst du Purpursegel am Himmel sehen und die werden dich in die Welt tragen. Okay. Und mit Juliette drücken wir ihr die Daumen, dass dieses Wunder wirklich stattfinden wird. Und dieser Film schafft es uns wirklich von den Schützengräben, von den Ackerbögen der Picardie zu einer magischen Erzählung mitzunehmen. Und ich benutze ungern das Wort magisch, weil es so abgedroschen ist. Aber hier würde ich gerne mal sagen, das ist wirklich ein magischer Film.
Ja, es hört sich zumindest nach einem sehr eigenwilligen Film an. Also wenn du das jetzt so erzählst, weiß ich gar nicht, wo die Reise hingeht. Aber diese Segel müssen ja dann irgendwann auftauchen.
Diese Segel werden vielleicht irgendwann auftauchen und ich finde, dieser Film hat so ganz viele verschiedene Tonlagen. Also Marcello Pietro arbeitet immer wieder auch mit dokumentarischem Material. Es wird aber nur ganz kurz eingeblendet. Also dann sehen wir eben noch Kriegsbilder, Frankreich eben nach dem Ersten Weltkrieg. Und wir wissen dann ungefähr, wie es aussieht, wie es sich anfühlt. Und dann kann der Film eben richtig auf diesem Bauernhof spielen, weil wir diesen Eindruck haben. Und ich hatte ja auch schon gesagt, dass Juliette gerne singt. Und es wird dann auch mal zwischendurch immer wieder ein Musical. Aber es ist ja motiviert. Also gleichzeitig ist es aber auch die Geschichte eines jungen Mädchens, die eben sehr emanzipiert wird, die so weiß, was sie möchte. Und irgendwann kommt dann natürlich doch so ein Bruchpilot an, also wirklich so ein Abenteurer mit einem Flugzeug. Und der Film ist eben genauso wie dieser Bruchpilot. Man hebt mal ab und dann landet man eben wieder. Also der Film hat auch immer wieder eine sehr schöne Erdung und das ist so ein meandernder Erzählfluss, von dem man sich gerne davontragen lässt.
Die Purpursegel, ein Film von Pietro Marcello, also auch am Ende, so klingt es zumindest, eine Liebesgeschichte. Und bei der anderen gehen wir dann 110 Jahre zurück. Nach dem Tod ihres Ehemanns Gustav Mahler lernte Alma Mahler 1912 Oskar Kokoschka kennen, Anke Lewicke. Ja, man könnte denken, dass das Leben Alma Mahlers wirklich auserzählt ist, aber irgendetwas muss den Regisseur Dieter Berner ja an diesem Film Alma und Oskar gereizt haben.
Ja, der Film ist auf alle Fälle aus der Perspektive von Alma erzählt und es ist ja doch auch eine sehr unkonventionelle Biografie gewesen. Und wir können mal in den Anfang reinhören. Es gibt nämlich so eine Art Ouvertüre, da lebt Gustav Mahler noch. Die beiden sind in New York, er behandelt sie wie seine Assistentin, entdeckt aber dann die Liebesbriefe von Walter Gropius und will wissen, was los ist.
Was heißt das?
Bitte fang jetzt nicht an zu schreien.
Aber ich schreie ja gar nicht. Ich will nur eine Erklärung.
Was für eine Erklärung? Ganz einfach. Er ist ein Mann. Ich bin eine Frau. Ich bin 31 und ich will leben und er ist jung. Du schaust mich nicht einmal mehr an. Du siehst mich nicht. Ich bin für dich überhaupt nicht vorhanden. Du hast nicht das geringste Interesse für das, was in mir vorgeht.
Ja, da hören wir es. Eine Frau will leben. Sie will sich auch die Männer aussuchen. und kurz darauf stirbt eben Gustav Mahler. Walter Gropius drängt eben dann direkt auf die nächste Hochzeit, will sie ganz schnell in Berlin heiraten, aber dann lernt sie eben den Kokoschka kennen und entdeckt in diesem unkonventionellen, expressionistischen Künstler so einen Seelenverwandten. Und sie ziehen eben zusammen, es ist erst eine leidenschaftliche Affäre, aber dann stellt sie fest, dass er sie eigentlich doch nur als Muse braucht, also dass sie auch nicht komponieren kann, dass sie sich nicht als Künstlerin neu erfinden kann. Und sie steht dann sozusagen zwischen Walter Gropius, der ihr mehr Freiraum gibt, und Kokoschka, der ihr aber so vom Wesen näher ist.
Ist das auch ein Film über die damalige Zeit?
Ich würde mal sagen, es ist ein ziemlich kostümiger Film und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die beiden Darsteller, also Emily Cox spielt Alma und Valentin Postelmeier eben den Oskar Kokoschka, so ein bisschen so wie bestellt und nicht abgeholt in ihren Kostümen aussehen. Also es wird so nicht mit Leben gefüllt und sie finden keinen Zugang zu ihren Rollen, was aber sicher auch damit zu tun hat, dass der Regisseur eigentlich vieles ungenutzt lässt. Also man hätte ja auch viel mehr noch erzählen können, wie die Kunst eben von Kokoschka beeinflusst wird. Also er hat ja diese Alma-Puppe dann sich bestellt und hat mit dieser Alma-Puppe eben auch Zeichnungen gemacht, Bühneninszenierung. Also aber es wird alles nur so plakativ erzählt. Also die ganze Verzweiflung, die Trauer, das ist alles so nicht mit im Bild drin. Das bleibt alles Behauptung. Und ich würde sagen, es ist eigentlich ein sehr plakativer Film. Und was so schade ist, weil so eine selbstbewusste Frau hätte vielleicht doch eine andere Geschichte verdient.
Alma und Oskar, ab morgen Donnerstag also in den Kinos, ebenso wie die Purpursegel. Unser zweiter Film der Woche, vorgestellt von Anke Lewicke. Dankeschön.
Guten Abend noch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christian Riedl.
Im neuen Bundeshaushalt sind etwa 2,15 Milliarden Euro für die Kultur eingeplant. In einer Mitteilung von Kulturstaatsministerin Roth heißt es, trotz der sehr herausfordernden äußeren Rahmenbedingungen sei damit der Etat für Kultur und Medien gefestigt. Im Vergleich zur ursprünglichen Finanzplanung seien 111 Millionen Euro mehr vorgesehen. Damit könne die Arbeit der Kultureinrichtungen abgesichert werden. Ein leichtes Minus zeichnet sich vor den Haushaltsberatungen des Bundestages allerdings für die Kulturpolitik des Auswärtigen Amtes ab. Dort kommen auf die Goethe-Institute, den Deutschen Akademischen Austauschdienst und die Humboldt-Stiftung Einsparungen zu. Der Italiener Daniele Gatti wird nun auch offiziell Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Der 61-Jährige trete sein Amt an der Semperoper zum 1. August 2024 an, wie das sächsische Kulturministerium mitteilte. Der Freistaat Sachsen habe den italienischen Dirigenten zunächst für 6 Jahre engagiert. Der Vertrag mit dem aktuellen Chefdirigenten Christian Thielemann endet im Juli 2024. Bei der heutigen Vertragsunterzeichnung betonte Sachsens Kulturministerin Klepsch, Daniele Gatti stehe für musikalisches Spitzenniveau und werde das Erbe der Sächsischen Staatskapelle pflegen. Gatti ist seit 2022 Chefdirigent an der Oper in Florenz. In Österreich hat das Parlament das neue ORF-Gesetz mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von Volkspartei und Grünen beschlossen. Damit wird die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Senders in Österreich nach deutschem Vorbild auf eine Haushaltsabgabe umgestellt. Sie beträgt ab 1. Januar 2024 monatlich 15,30 Euro. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
Abgebucht wird in vielen Bundesländern aber mehr, weil gleichzeitig weiter eine Landesabgabe mit abkassiert wird, die nicht an den ORF geht. Fast alle Parteien betonten in der Schlussdebatte im österreichischen Parlament die Bedeutung eines ausreichend finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der unabhängig informiert und eine wichtige Rolle im Kulturleben Österreichs spielt. Neu ist, Nachrichten darf der ORF künftig auch online first und online only anbieten, muss sich dafür aber bei Textangeboten auf seiner Nachrichtenwebseite einschränken, eine Forderung der Zeitungsverleger.
Nach Medienberichten über Fehlverhalten lässt der britische Star-Architekt Sir David Adjaye mehrere Ämter ruhen, darunter seinen Posten als Berater des Londoner Bürgermeisters und als Vorstand der Serpentine Galleries. Die Financial Times veröffentlichte einen Bericht, in dem 3 Frauen, die in Adjays Architekturbüro arbeiteten, dem Architekten Ausbeutung vorwerfen, von einer toxischen Betriebskultur bis zu sexuellen Übergriffen. Adjays Anwalt wies die Anschuldigungen zurück. Der 56-Jährige ist einer der renommiertesten Architekten Großbritanniens und entwarf mehrere Museumsbauten. 2017 wurde Ajay in den Adelsstand erhoben.
Vom Festivalauftakt in Aix-en-Provence haben wir gestern bei Fazit berichtet, die Drei-Groschen-Oper inszeniert von Thomas Ostermeier. Am heutigen Abend gab es eine Weltpremiere, und zwar die neue Oper des Siemens-Musikpreisträgers George Benjamin, der auch die musikalische Leitung hatte. Picture a Day Like This ist ein Märchen, in dem zunächst etwas Schreckliches passiert und die Hauptfigur sich daraufhin ja auf so eine Art Selbstfindung begibt in der Begegnung mit anderen. Hier mal ein kleiner klanglicher Eindruck. Picture a Day Like This, entstanden in der Zusammenarbeit von George Benjamin mit dem englischen Dramatiker Martin Grimp. Und Jörn Florian Fuchs war für uns bei dieser Weltpremiere. Herr Fuchs, sind Sie in eine andere, vielleicht sogar in eine schöne Märchenwelt entführt worden heute Abend?
Überwiegend nicht in eine schöne Märchenwelt, aber doch in eine ganz andere Sphäre und auch Atmosphäre. Das ist durch das Bühnenbild, die Regie und das Licht von Daniel Jeanneteau und Marine-Christine Sommar so zu sehen, dass wir viel mit Wänden, die verstellt werden, dass da viel mit gearbeitet wird, der Raum erstmal sehr karg ist und der sich dann den einzelnen Figuren des Stücks allmählich bevölkert, und es endet in einem großen Garten mit Videoprojektionen auf Gase dann auch, wo so eine Märchenfigur auftaucht. Die Geschichte, Sie sagen schon, sie ist ja relativ krass, um das mal vorsichtig zu formulieren. Da geht es um eine Frau, die ihr Kind verloren hat, und sie kann dieses Kind aus dem Totenreich zurückholen. Das wird ihr gesagt, wenn sie einen Menschen findet, der wirklich vollendet glücklich ist und diesem Menschen einen Knopf von der Jacke, vom Revers, von der Hose oder wo auch immer her abnimmt, und dann kommt dieses Kind zu. Und man agiert. Also wir begegnen zu.
Tja, jetzt ist die Verbindung weg. Wir hören Sie nur noch silbenausschnittweise, Herr Spreng. Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze. Jetzt reden Sie noch mal. Vielleicht wird es jetzt besser.
Ich spreche noch mal. Vielleicht ist das hier die extra. Sind das die Zikaden, die hier ein bisschen dazwischen sprenzen? Wir erleben anfangs ein Liebespaar, das exzessiv wirklich sich räkelt, und man weiß, das ist, oder man ahnt, das ist das Paar überhaupt. Und nach kürzester Zeit schon kriegt man mit, nee, so leicht ist das nicht. Denn er ist untreu, er liebt sowohl Männer wie auch Frauen. Kleine Pointe ist hier dabei, das akzeptiert seine Freundin, nur er liebt auch einen Transmenschen, und damit kann sie gar nicht. Das ist, wenn man so will, ein kleiner Kommentar fast zu gegenwärtigen Debatten. Dann gibt es einen Künstler, der aber sehr unzufrieden ist und so weiter. Und wir kommen am Schluss dann an zu einer Märchenfigur, die aber eigentlich nicht existiert. Und als alle Hoffnung vorbei ist, da endet das Stück so, dass die Titelheldin plötzlich einen Knopf in ihrer Hand hat und das Licht geht aus. Es ist ein Moment der Offenheit, aber auch der Hoffnung, ob vielleicht dieses Kind doch zurückkommt.
In einem Interview hat George Benjamin gesagt, dass er ganz stark auch auf die Stärken und Schwächen der SängerInnen eingeht. Er befragt sie vorher eingehend und entwickelt daraus so seine Komposition. Heißt ja eigentlich, dass er dann alle diese Musiker zum Glänzen bringt, oder? War das der Fall?
Ja, für jede einzelne Partie. Marianne Crébassat singt und spielt diese Frau, die das Kind verloren hat, wirklich überwältigend mit einem ganz frei fließenden vokalen Material, da ganz, ganz, ganz stark. Das Liebespaar ist zu erwähnen, Beate Mordal und Countertenor Cameron Shabhasi. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Und wir haben Anna Prohaska als Zabel, als dieses Märchenwesen am Schluss, die nicht ganz so frei sich gesungen hat an diesem Abend, fand ich. Aber das Entscheidende ist fast noch mehr als die ohnehin tollen Gesangslinien, ist, wie das instrumentiert ist, wie dieses nur einstündige Stück ein Weltpanorama wirklich auffächert. Einerseits durch den Text von Martin Kramp, der unglaublich poetisch ist, unglaublich präzise, wirklich auf den Punkt, und die Komposition von Benjamin mit dem Mahler Chamber Orchestra in kleiner Besetzung. Wir sind hier im Theater du Jeu de Paume, das ist wirklich ein kleines Haus, und da funktioniert das ideal, und er kann mit wenigen Instrumenten, George Benjamin, wirklich ein großes Orchester imaginieren. Der ist ja sehr skrupulös, arbeitet lange an den Stücken, und es hat auch keinen so großen Werkkatalog vorgelegt. Das kann ich prognostizieren. Dieses Werk wird ein Renner. Es ist schon mit mehreren Häusern koproduziert, und das geht total unter die Haut. Also ich bin extrem angetan, muss ich sagen, von diesem Abend, von dieser Uraufführung.
Jörn Florian Fuchs über Picture a Day Like This, die Weltpremiere des Abends bei den Festspielen von Aix-en-Provence im historischen Théâtre du Jeu de Paume. Am Samstag ist dort die nächste Vorstellung. Und vom Festival in Aix kommen wir zu dem anderen großen Festival in Südfrankreich, dem in Avignon. Besonders interessant in diesem Jahr auch, weil es erstmals unter neuer Leitung steht. Thiago Rodrigues heißt der Mann. Er ist Portugiese und damit auch der erste Chef in Avignon, der nicht französisch ist. Eberhard Spreng hat für uns den Eröffnungsabend verfolgt, der ja schon am späten Nachmittag losging. Herr Spreng, was ist denn Ihr erster Eindruck von der neuen Festspielausgabe?
Der allererste Eindruck war, dass Thiago Rodrigues versucht, ein sehr klar politisches Programm zu machen, dass er all die Randgruppen, die prekären Teile der Gesellschaft in das Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken will. Und so sind dann auch die ersten beiden Aufführungen dieses Tages, Groove, was um 17 Uhr anfing und 3 Stunden dauerte, beziehungsweise das Julie Delicay-Stück Welfare nach einem Film von Frederick Wiseman, beides Stücke, die Befreiungsbewegungen bzw. randständige Gruppen der Gesellschaft bebildern. Und vielleicht ganz am Anfang auch noch mal gesagt, Mile, der in der letzten Woche getötete Jugendliche bei einer Verkehrskontrolle, der all diese Riots und die Straßenkämpfe ausgelöst hat, war auch in beiden Inszenierungen Thema. Heute jetzt gerade im Papstpalast, weil eine Gedenkminute, Julie Delicay bat um eine Gedenkminute für Mael. Aber auch in der ersten Inszenierung Groove wurde auf ihn unmittelbar angespielt, ganz am Anfang der Aufführung.
Ich sah einen Bildschirm mit einem Video und auf dem Video ein gelbes Auto. Ich sah 2 Bullen an der Seite. Ich sah einen Bullen mit gezogener Waffe und hörte ihn sagen, keine Bewegung oder ich jage dir eine Kugel in den Kopf. Ich sah 2 Schüsse, dumpfe Schüsse. Ich sah den Körper auf das Lenkrad fallen, auf die Hupe, so als wolle sie vor dem Ende warnen, dem Tod. Dann das Gewicht des toten Körpers auf dem Gaspedal, das Auto, das losfährt, beschleunigt und in einen Pfahl kracht.
Ja, also klarer Bezug auf die tödlichen Polizeischüsse in Nanterre. Das ist natürlich ein Statement, Eberhard Spreng, gleich zu Beginn des Festivals. Wie ist denn diese Vorstellung gelaufen, der Choreografin Bintou Dembélé? Die kommt ja aus dem Hip-Hop, ne?
Sie kommt aus dem Hip-Hop, sie kommt vom Street-Dance, vom Rap, vom Hip-Hop. Und wir beginnen, und das ist eigentlich das Interessante, der allererste Eindruck, den wir bekommen von diesem Festival, die allererste Szene spielt draußen auf dem Vorplatz in der Nähe des Papstpalastes, da, wo Touristen normalerweise Straßengruppen erleben, Theatergruppen, Tanzgruppen, Musikgruppen. Also aus der touristischen Perspektive, ohne dass man irgendwelche Tickets haben müsste für das Festival, die auch relativ teuer sind und auch relativ rar. Wir erleben also genau diese Situation mit Bintou Dembélé, der Choreografin, auch in dieser Situation, kehren dann aber zurück in das ehrwürdige Opernhaus und erleben dann in einem dreiteiligen Abend 3 Stunden, die dann enden in einem rauschenden Fest eigentlich. Der ganze Saal tanzt zu Hip-Hop. Es gibt ein Soundsystem, es gibt jemand, der auflegt und tolle Musik macht. Und es gab als einen der 3 Teile auch einen sehr, sehr starken, suggestiven Ritual. Auch da wieder ein Mensch am Boden, der aufgerichtet wird, der am Schnürboden hochgezogen wird. Andere Klamotten kommen aus den Schnürboden herunter, langsam gesunken, ein bisschen im Stil von Christian Boltanski-Installation. Also das war ein sehr, sehr starker Moment in einem sehr bunten dreiständigen ersten Teil.
Für die zweite Aufführung des Abends ging es dann aber doch in den Papstpalast mit einem Stück von, Sie haben sie schon erwähnt, Julie Delicquet. Sie bezieht sich mit diesem Stück Welfare auf einen 50 Jahre alten Dokumentarfilm von Frederick Wiseman. Herr Spreng, was ist da das Thema?
Wiseman hat einen Dokumentarfilm gemacht, einen sehr langen, weit über 2 Stunden langen Dokumentarfilm über Obdachlose und am Rand der Gesellschaft lebenden New York, die bei der Welfare, also sozusagen der Wohlfahrt, versuchen, Schecks zu bekommen. Das ist eine Einrichtung, die noch abseits von der Sozialhilfe wirklich den Ärmsten der Gesellschaft versucht, unter die Arme zu greifen. Und Wisemans wirklich sehr starker Schwarz-Weiß-Film, der jetzt in einer neuen, in 4K gescannten Version digital nochmal wieder ins Kino kommen soll. Dieser Film porträtiert Menschen, die mit verlorenen Augen und mit verlorenen Seelen doch trotzdem um das Letzte noch kämpfen, was ihnen bleibt, um das nackte Leben und um die Möglichkeiten, am nächsten Tag auch noch was zum Essen zu bekommen. Und dieser Film ist sehr, sehr stark. Und Julie Delicquet, die zunächst auch meine Filmausbildung hatte und dann als Regisseurin gerne auch Filme auf die Bühne bringt, Fanny und Alexander an der Comédie Française zum Beispiel oder Un Conte de Noël von Arnaud Desplechin. Julie Delicquet, die Leiterin des Théâtre Gérard Philippe in Saint-Denis, versucht nun also einen Dokumentarfilm auf die Bühne zu bringen. Und da ist das große Problem, dass all das, was uns an den Figuren im Dokumentarfilm interessiert, ihre kleiner, stummer Protest, ihre Versuche selbst, die Lebenslügen auch mit kleinen theatralischen Gesten zu überspielen, dass all das auf der ganz großen Papstpalastbühne und quasi ausgewalzt in einen großen, sehr gleichförmig beleuchteten Raum plötzlich überhaupt nicht mehr verfängt und nicht mehr funktioniert.
2 sehr politisch engagierte Inszenierungen also an diesem ersten Abend des Festivals in Avignon. Spürt man da vielleicht auch schon eine neue Ansprache unter dem Leiter Tiago Rodriguez, einen neuen Ton?
Auf jeden Fall, das ist ganz klar. Tiago Rodriguez, denke ich, wird auch mit dem Programm der kommenden Tage zeigen, dass er sich von diesem etwas akademischen und an netten Literaturen orientierten Programm von Olivier Py in den Vorjahren absetzen will. Er hat in diesem Jahr einen Schwerpunkt, es soll um die englische Sprache gehen. Das hat die Kollegen und Kollegen in der Presse, als das bekannt wurde, vor einem Jahr ein bisschen erstaunt. Wieso soll denn ausgerechnet das englische Gastsprache sein? Das soll von Jahr zu Jahr dann eben jeweils wechseln. Aber Tiago Rodriguez versucht eigentlich ein sehr reiches Englisch auf diesem Festival zu etablieren, weg vom Globisch, was wir ja in den Kulturhäusern mittlerweile auch überall kennen. Und er wird unter anderem auch Baldwin und Barclay at Cambridge, auch das ein alter Film aus den, glaube ich, 1960er, 70er Jahren, in einer Theaterversion, in einem Reenactment zeigen. Und das ist ein amerikanisch von der allerkomplexesten und interessantesten diskursiven Kraft. Also das wird ein Schwerpunkt dieses Festivals sein. Englisch als große Kultursprache noch mal weg und weit weg vom Globisch hier beim Festival zu etablieren.
Eberhard Spreng über den Eröffnungsabend des Theaterfestivals in Avignon, das noch bis zum 25. Juli geht. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Hans von Trotha hat die Feuilletons von morgen Donnerstag schon mal gelesen.
Feuilleton ist in der Zeitung der Teil für die Kultur. Kultur kommt von Kult. Und was alles so Kult sein kann, das beschäftigt an diesem Kulturtag die Feuilletons. Der Osten ist Kult. Deswegen ist er gerade, wie der Schriftsteller Lukas Ritschl in der Zeit schreibt, mal wieder unterm Hammer. In Dresden, berichtet er, werden Alltagsobjekte aus der DDR versteigert. Bleiglasfenster sind dabei, Entwürfe für Wandgemälde, NVA-Stiefel, ganze Praxis- und Supermarkteinrichtungen, Kinderspielzeug, Mopeds, Autos, Fahrräder und, auktionslos 269, tragbarer Kassettenrekorder. Das Startgebot liegt jeweils bei 10 Euro, sogar für den alten Lada. Mit dem könnte man auf den nächsten Kreisverkehr einbiegen. Auch Kult, findet zumindest Gunda Bartels. Rundherum ist Kult, verkündet der Tagesspiegel. Gunda Bartels hält Kreisverkehre dann aber doch nur eingeschränkt für ein Kulturgut, um dann wiederum zu befinden, Kreisverkehr Kunst, also wenn der Fahrkreisel in Bad Reichenhall um einen Salzstreuer führt und in Neustrelitz um eine Strelitzie, was übrigens eine Blume ist, diese Kreisverkehrkunst sei eine Sparte, der zu wenig Aufmerksamkeit von Kunsthistorikern und Kuratoren zuteil wird. Denn, so dann doch ihr Fazit, Kreisverkehrkunst ist Kult. Wie die Uniform. Und das verstärkt wieder, was Peter Neumann in der Zeit in einem Artikel eruiert, der sich grafisch selbst als uniformiert kamoufliert gibt. Ausgangsuniformierte seiner Überlegungen sind Claudia Pechstein und der wehrübende Cem Özdemir. Beide Uniformen, so Peter Neumann, sollten eine Verteidigungsbereitschaft signalisieren, eine innere Mobilmachung, die es bei guten Worten allein nicht länger bewenden lassen wollte, sondern die mit militärischem Eifer zur Tat schreitet. Das Militärische dringt in den Raum des Zivilen vor, beobachtet er und sorgt sich, dass es zu einer inneren Mobilmachung der Gesellschaft kommt. So wehrhaft eine Demokratie innerlich sein sollte, meint er, eine Uniform braucht man dafür in der Regel nicht. Auch ohne Uniform droht, wo Kultur ist, immer auch Kampf. Kulturkampf. Was alles in der Lage ist, einen solchen auszulösen, ist überraschend. Ampeln zum Beispiel, wenn sie in der Hölle programmiert sind. Was, wie Claudius Seidel für die FAZ recherchiert hat, in Berlin der Fall ist. Dass sich Verkehrspolitik neuerdings als Kulturkampf maskiert, macht alles noch schlimmer, stellt er außerdem fest. Das höchste Ziel jeder Berliner Verkehrspolitik, legt Seidel offen, scheint das maximale Unglück aller Verkehrsteilnehmer zu sein. Immerhin ist dieses Unglück ausnahmsweise mal gerecht verteilt. Man kann sich als Autofahrer nicht mehr daran erinnern, dass man selbst auch schon Rad gefahren und zu Fuß gegangen ist. Man erkennt als Radler in jedem Autofahrer nur noch den Feind und in jedem Fußgänger das Hindernis. Und als Fußgänger möchte man aus Notwehr gegen die Terrorradler die Bürgersteige mit Reißnägeln bestreuen und jedem dritten Autofahrer einen Kolbenfresser wünschen. Letzteres würde den Verkehr natürlich am meisten entlasten, lässt sich aber nur schwer planen. Wie es eh nicht leicht zu sein scheint, Verkehr zu planen. Also lässt man es in Berlin einfach. Es ist nicht so, dass die Leute eine Lust auf diesen Kampf eines jeden gegen jeden hätten, so Claudius Seidels Analyse. Es sind Verkehrssteuerung und Planung, beziehungsweise eben deren Abwesenheit. Es war, kommt Claudius Seidel zum feuilletonistischen Kern seines Verkehrsberichts, Kai Wegner, der Kandidat der CDU, der sich im letzten Wahlkampf dem, was er als Kulturkampf empfand, nicht nur stellte, er verschärfte diesen Kampf noch, indem er versprach, die Rechte der Autofahrer zu achten und indem er der geläufigen Sortierung der Wähler in normale, gesunde Außenbezirksbewohner und abgehobene, grünwählende, zugezogene Innenstädter noch die Unterscheidung von Autofahrern und Radlern hinzufügte. Denn kein Kampf, auch kein Kulturkampf, ohne gegnerische Parteien. Wegners Verkehrssenatorin hat laut FAZ-Recherche inzwischen immerhin erkannt, dass das Radfahren nicht linksradikale, subversive Praxis ist, sondern eine Art der Fortbewegung. Und Erkenntnis ist immer ein erster Schritt weg vom Kampf, idealerweise zur Kultur.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.